Lass uns die Verse 9 bis 13 miteinander lesen aus Matthäus 6. Wenn du eine Bibel hast, ich hoffe, du hast schon aufgeschlagen. Wenn nicht, bitte aufschlagen. Ich lese vor, bitte lese mit. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsere Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wunderschön, was der Herr Jesus uns hier sagt, wie er uns unterrichtet. Wir haben in den letzten Predigten aus der Bergpredigt mehrere Prinzipien gesehen, aber wir haben das zusammengefasst mit diesen drei Facetten. Der Herr Jesus spricht und wir hören, er gibt uns sein Wort. Dann ist die nächste Frage, was tun wir mit dem, was wir hören? Da haben wir alle eine Entscheidung zu treffen. Wir haben das akustisch oder vielleicht wörtlich, wenn man es liest, wir haben es begriffen. Was tun wir jetzt damit? Ignorieren wir das oder sind wir bereit, das Wort Gottes, das Wort Jesu, Glauben zu geben, Glauben zu schenken, daran uns zu verlassen, darauf uns zu verlassen? Das ist das Wort Gottes. Wenn Gott spricht, dann ist es so. Gott kann nicht lügen. Ich glaube das, ich lebe danach. Wir sollen glauben und dann danach leben. Das anwenden, weil wahrer Glaube ohne Anwendung ist kein Glaube. Du bist von etwas nicht überzeugt, wenn es nur in deinem Kopf verstanden wurde, aber nicht in deinem Leben eine Auswirkung hat. Das ist einfach so. Das ist nicht nur im Glaubens- oder in Beziehung zu Gott so, das ist in allen Lebensbereichen so. Bist du überzeugt, dass es gefährlich ist, Gift zu trinken und du willst nicht sterben? Dann wirst du Gift nicht trinken, oder? Das ist ganz normal. Überzeugungen führen zu einer Lebensweise. Ihr kennt verschiedene Dinge in eurem Leben sicherlich, die so sind. Ihr kennt sicher Leute, die von ganz interessanten Dingen überzeugt sind und deswegen genauso auch handeln. Geht jetzt nicht weiter ein, aber es ist einfach hören, glauben und tun. Das ist normal. Und jetzt ist die Frage, Gott spricht, sind wir bereit, durch sein Wort überzeugt zu werden und dann das in unserem Leben anzuwenden? Oder haben wir irgendwelche Ausreden? Haben wir irgendwelche Gründe in unserem Herzen, wo wir sagen, na, brauche ich nicht. Und das ist halbwegs gut. Brauche ich nicht. Stimmt nicht. Will ich nicht. Ich kann es nicht wirklich korrekt aussprechen, so im Mundart, aber so ungefähr, weißt du, das ist so unsere Herzenssprache. Bäh. Oder es kann auch sein, ja, stimmt alles, aber ich kann nicht. Ich schaffe es nicht. Ich würde gerne, aber ist das aber auch wirklich Glauben? Möge der Herr uns helfen, sein Wort wirklich zu verstehen und dann im Glauben sagen, okay, Herr, ich muss nicht alles heute machen, ich muss nur den nächsten Schritt gehen. Was zeigst du mir heute? Ich habe heute vor, zwei Begriffe aus diesem Vaterunser-Gebet mit uns anzuschauen. Diese zwei Dinge, lass uns davon erbaut sein, lass uns dann auch in unserem Herzen sagen, ja Herr, so ist es, das will ich in meinem Gebetsleben anwenden, so wie du das gelehrt hast. Bis jetzt, der Herr Jesus in diesem Abschnitt hat eben unser geistiges Leben allgemein angesprochen. Almosen, Gebet, Fasten. Gebet haben wir, die drei Punkte haben wir vor Weihnachten auch schon angeschaut. Almosen ist nicht nur, dass ich arme Leute Geld gebe. Das ist eigentlich, kann man zusammenfassend sagen, alles, was ich tue, um anderen Menschen Liebe zu zeigen, um anderen Menschen zu dienen. Wie bin ich selbstlos in meinem Leben? Es schließt natürlich auch Geldspenden ein, aber nicht nur das. Und wenn wir das tun, dann tun wir es vor Gott und nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Gebet war auch so. Tue ich das, um von Menschen gesehen zu werden oder tue ich das nur vor Gott? Gehe ich in meinem Kämmerlein hinein und schließe die Tür zu und will, dass Gott mich hört und mache keine Show vor Menschen. Und Fasten, das ist nicht nur, ich esse nicht etwas, weil ich fasten will, sondern ich verleugne mich wegen ein geistliches Ziel, das ich erreichen will, dass der Herr in meinem Herzen wirkt. In diesem Fall, wenn es um Essen geht, dann esse ich nichts, weil ich mehr Zeit im Gebet verbringen möchte. Aber es kann auch andere Dinge, worauf ich verzichte. Das ist wirklich diese Selbstverleugnung in meinem Herzen, weil ich geistliche Ziele verfolge. Das gehört zum geistlichen Leben. Das gehört zur Beziehung zum Herrn. Wenn wir uns niemals verleugnen, wenn wir niemals Nein sagen zu etwas, das sogar gut ist, aber jetzt gerade im Weg steht, um Jesus zu dienen, dann dreht sich das Leben nur um uns. Das ist ganz normal. Das ist auch, was Liebe tut. Eine Liebesbeziehung, du wirst ständig den anderen vor dich selbst eigentlich stellen. Das ist Liebe. Das ist alles andere Egoismus. Der Herr Jesus hat das schon angesprochen. Alles soll Gott im Mittelpunkt haben. Willst du vor Menschen jemand sein oder willst du Gott dienen? Das ist sozusagen dieser Überbegriff oder Hauptaussage von diesem Abschnitt, das wir betrachten in Kapitel 6. Und es soll uns nicht überraschen, dass gerade wenn es um das Thema Gebet geht, hat der Herr Jesus nicht nur diese grundsätzlichen Prinzipien gegeben, sondern er hat wirklich mehr dazu gesagt. Er hat ausführlicher darüber gesprochen. Er hat nicht ausführlicher über Almosen gesprochen oder ausführlicher über Fasten gesprochen. Aber wenn es um Gebet geht, dann sagt er, schau, so sollt ihr beten. Ich helfe euch zu verstehen, was wahres Gebet ist, wie du ein glückseliges Gebetsleben führen kannst. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Bergpredigt dreht sich darum, wie Menschen, die Himmelsbürger sind, wie ihr Leben eigentlich ausschaut. Die Seligpreisungen, die wir am Anfang gesehen haben, zeigen das Herz. Und dieses Herz dann wirkt sich in unserem Leben aus. Und einer der größten Punkte oder größten Bereiche unseres Lebens, wo eine Beziehung zu Gott, eine gesunde Verbindung zu Gott, wo wir mit ihm wirklich verbunden sind, wo das zu sehen ist, ist natürlich in unserer Kommunikation. Er hat mit uns ausführlich gesprochen. 2. Petrus 1 sagt uns, wir haben alles, was wir brauchen, um gottselig leben zu können. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen in seinem Wort. Jetzt reden wir auch mit ihm. Treten wir auch vor seinem Thron im Gebet. Und wenn wir das tun, wie tun wir das? Wenn wir eben das Leben von Jesus betrachten, dann sehen wir, dass er ein sehr ausgeprägtes Gebetsleben gepflegt hat. Wirklich sehr, sehr stark. Ich habe nur ein paar hier auf die PowerPoint, aber ich kann euch das nur empfehlen. Tu mal die Evangelien durchlesen, Matthäus bis Johannes. Nimm irgendeinen Stift, irgendeine Farbe oder ich weiß nicht, wie du das machen möchtest genau, aber jedes Mal, wo du siehst, Jesus betet, hebe das hervor, unterstreich das, ich verwende einen Leuchtstift oder irgendwas und stell dir die Frage, wann hat Jesus gebetet, wozu hat er gebetet, was war sein Gebetsleben? Du wirst da wirklich sehen, dass sein Leben war von Gebet geprägt. Bei der Taufe, er lässt sich taufen, um sich mit uns als Sünder zu identifizieren. Das war die Taufe der Buße, die Taufe von Johannes. Und Johannes hat allen Menschen zur Buße aufgerufen. Und Jesus sagt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, ich will mich auch taufen lassen. Taufe mich, Johannes. Und Johannes sagt, nein, du sollst mich taufen, nicht ich dich. Und er sagt, nein, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werden. Er identifizierte sich mit uns als Sünder. Er hat nichts, wofür er Buße tun soll. Aber er ist als unser Retter gekommen, als unser Stellvertreter. Er identifiziert sich mit uns. Stell dir vor, der Schöpfer des Universums lässt sich taufen, ein Taufer der Buße. Wofür? Für uns. Und das war nur der Anfang. Das war der Anfang seines Dienstes. Und da zieht er das durch bis am Ende. Er lässt sich mit dem Tod taufen, sozusagen, für dich und für mich. Und dann steht er wieder auf, damit du und ich leben können. Das ist Gnade. Aber da bei seiner Taufe, was tut er? Er betet. Und dann spricht der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er betet bei seiner Taufe. Er fing an mit Gebet. Er Das steht da in Markus 1, Vers 35, dass er einen Tag sehr früh aufsteht. Am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Das war sein Leben. So fing er sein Leben an. Er betet sogar für seine Jünger. Immer wieder siehst du das. Jesus hat Petrus gesagt, Satan will dich eigentlich sichten, aber ich habe für dich gebetet. Du liest Johannes 17, ein hohepriesterliches Gebet für seine Jünger und für alle, die an ihm glauben durch das Zeugnis seiner Jünger. Das sind wir. Er betet für uns. Er hat ein ausgeprägtes Gebetsleben gehabt. Vor seiner Kreuzigung, was hat er in Gethsemane getan? Er hat gebetet, Vater, kannst du nicht diesen Kelch an mir vorübergehen lassen? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Dreimal. Und dann steht er auf und geht hin. Und dann nach der Kreuzigung, oder vielleicht sollte man sagen während der Kreuzigung, was tut er, bevor er stirbt? Er spricht mit seinem Vater. In seiner tiefsten Schmerz ruft er heraus, Vater, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann am Ende sagt der Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Ständig in Verbindung mit seinem Vater. Und wo er das dann nicht hatte, spürte er das und musste herausschreien. Du hast mich verlassen. Warum hat der Vater den Sohn verlassen, Gott, Jesus verlassen? Weil in dem Moment hat er deine schon Sünden auf sich, hatte er meine Sünden auf sich. Und Gott hat seinen Rücken ihm gedreht, aus Gericht, um ihn zu richten. Nicht für seine Sünden, sondern für deine und für meine Sünden. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Das ist kein Glaubenswunsch. Das ist Wahrheit. Das ist Realität. Egal, was irgendjemand sagt heute. Eines Tages werden alle Menschen hier, alle, die hier sitzen, alle, die bei der Live-Übertragung sind, alle, die in dieser Welt leben, alle Menschen werden vor dem Schöpfergott stehen und Gott, der Vater, wird allen Menschen fragen, was hast du mit meinem Sohn getan, der für dich am Kreuz gestorben ist? Das wird passieren. Rechenschaft wird abgelegt. Ob man es glauben will oder nicht, das ist alles passiert. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Und wir werden dafür auch vor Gott, unseren Schöpfer, Rechenschaft ablegen. Das ist so. Jesus hat ein Gebetsleben gepflegt und er hat für dich und für mich auch gebetet. Und du siehst sogar das in der Gemeinde. So wie bei Fasten war Gebet auch ein ständiges Begleiter der Gemeinde. Sie haben gebetet, sie haben gefastet. Die Gemeinde in Antioch hat gebetet und dann haben sie Paulus herausgeschickt. Und Paulus, bevor er herausgeschickt wurde, als er bekehrt wurde, was hat er getan? Als er erkannt hat, Jesus ist tatsächlich der Retter. Und er wollte eigentlich davor alle eben Jünger Jesu ausradieren. Er wollte alle Jünger Jesu verhaften und einsperren und dann begegnet er Jesus und sieht, Jesus lebt, Jesus ist der Herr und er sagt, Herr, was soll ich tun? Und dann geht er und ist blind und was tut er in der Zeit? Er fastet und betet. Wenn wir nicht beten, dann haben wir keine Beziehung zum Herrn. Das ist einfach so. Jesus hat ein Gebetsleben gehabt. Die Frage ist, wie schaut unser Gebetsleben aus? Wirkungsvolles Gebet ist wirkungsloses, Entschuldigung, das ist wichtig, wenn es keine Wirkung hat, wenn es wirkungslos ist, ist unser Gebet menschzentriert. Das haben wir vorher gesehen, wo man betet, damit man gesehen wird, lange, wirklich ausführliche Gebete, aber ein Show ist das, ist nicht vom Herzen. Und noch einmal, wie wir damals gesagt haben, das heißt nicht, dass wie wir heute oder wie wir jeden Sonntag haben, dass jemand im Gebet leitet, dass das schlimm ist. Nein, das ist genau das Gegenteil, das ist gut. Das ist kein Show, er leitet uns im Gebet, wir beten gemeinsam. Aber was es damals war diese selbstgerechte Heuchler, die in jeder Situation, wo sie konnten, Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und irgendwie vorspielen wollten, dass sie sehr geistlich sind, indem sie ausführlich zu jedem Moment öffentlich vor allen anderen gebetet haben. Jesus sagt, nein, nein, zieh dich zurück, wenn du wirklich so ein Anliegen hast. Versuch kein Show zu machen. Es dreht sich hier nicht um Leitung eines Gottesdienstes, einer Versammlung, wo man Geschwister im Gebet leitet. Wirkungslos ist, wenn es aber menschzentriert ist. Man könnte auch sagen, wenn es ich-zentriert ist. Das wollen wir nicht. Menschen, die so eben beten, Da sagt der Herr, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Dieses Gebet, das sie da gegeben haben, die Menschen haben es gesehen, das war's. Bei Gott hat es dann eigentlich was für eine Wirkung? Keine. Er hört nicht auf solche Gebete, weil die Gebete sind gar nicht an ihn gerichtet. Sie sind an Menschen ausgerichtet und das bringt nichts. Das ehrt ihn auch nicht. Aber wirkungsvolles Gebet fängt mit einem korrekten Gottesbild an, ist an Gott ausgerichtet. So ist es tatsächlich. Wirkungsvolles Gebet ist etwas, wo wir in Gemeinschaft mit dem Herrn treten und wir suchen nicht unsere eigene Ehre oder unsere eigene Anerkennung, dass Menschen uns sehen, sondern wir wollen Gott sehen. Merkt ihr den Unterschied? Wir treten vor Gott, um mit ihm in Verbindung zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn zu sehen, an ihn zu denken und ihn zu bitten, hilf mir, Herr, ich brauche dich. Es ist alles Gott fokussiert. Und das ist voller Gnade, voller Wirkung. Lukas 18,1, der Herr Jesus sagte, er hat ein Gleichnis gegeben, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden und nicht zu ermatten, nicht aufzugeben. Und er verwendet dieses Gleichnis, wo jemand von einem Richter bittet, gib mir Recht und nicht aufhört. Heute werden wir aus dieser Stelle zwei Facetten betrachten, unser Einstieg ins Gebet eigentlich. Hast du das mal erlebt? Vielleicht ist es der Chef und ein Mitarbeiter geht zum Chef hin und fängt an, alles Mögliche einzufordern. Und der Chef ist nicht gerade beeindruckt. Könnte sogar sein, dass der Chef dann zuhört und der Mitarbeiter geht weg und dann am nächsten Tag kriegt der Mitarbeiter einen Brief, entlassen, gekündigt. Solche Mitarbeiter brauche ich nicht. Du bist nicht der Chef, ich bin der Chef. Zumindest kannst du ein bisschen Respekt vor mir bringen, wenn du irgendwas notwendig hast. Gott ist sogar viel gnädiger als so ein Chef. Aber überlegt euch, wie gehen wir hin vor Gott? Und da gibt es zwei Facetten. Erstens Gott als unser Vater und dann zweitens Gottes erhabene Stellung im Himmel. Diese zwei Dinge sind wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir so anfangen in unserem Gebet, dass wir so vor seinem Thron mit dieser Haltung kommen. Jesus fängt an mit unser Vater, der du bist im Himmel. Wenn du das so betest, das ist wunderbar, das ist gut. Aber es darf nicht so sein, wie Jesus gewarnt hat, einfach ein Plappern oder eine Wiederholung, wo du nicht nachdenkst. Was sagen wir damit aus, wenn wir sagen, unser Vater, eben, unser Vater, der du bist, wo? Im Himmel. Wie ihr wisst, dieses Gebet wird sehr, sehr oft als Art Ritual gebetet gemeinsam. Da in vielen Kirchen und vielen Traditionen sozusagen wird gesagt, stehen wir auf, wir beten das Vaterunser. Es gibt gewisse Leute, die sagen, das ist an sich 100% falsch, das sollte man nie tun, weil das ist dann nur Ritualismus, das ist nicht, was Gott will. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Wozu ich aber auf jeden Fall, wovon ich überzeugt bin, ist, dass wenn wir dieses Gebet, das der Herr eingeführt hat, beten, dann sollten wir immer auch in unserem Kopf und Herzen behalten, was wir damit sagen. Und es ist aber kein rituales Gebet, das der Herr uns vorschreibt, weil das würde wirklich das, was er davor gesagt hat, völlig widersprechen, dass die Heiden plappern und sie meinen, sie werden erhört für um ihren vielen Worte willen. Und nicht, weil ihr Herz da ist. Hier, wenn man nur dieses Gebet so gedankenlos dann wiederholt und meint, jetzt habe ich wirklich gebetet, dann hat man genau das getan, was der Herr Jesus sagt, das sollst du nicht tun. Was wir hier haben in diesem Gebet, ist was viel Tieferes. Es ist wie eine Gliederung. Ich habe Predigtnotizen hier vor mir, ich habe daran gearbeitet letzte Woche, ich habe meine Gedanken zusammengeführt. Aber wie ihr merkt, stehe ich nicht da und lese meine Notizen ab. Ich kann nicht so predigen. Manche Leute tun das. Sie schreiben jedes Wort aus und sie sagen, nur so ist korrektes Predigen. Und ich sage, das freut mich für dich, aber wenn ich das tue, dann ist es sehr hölzern für mich. Dann ist es sehr nicht persönlich für mich. Ich bereite mich vor und ich schreibe in meine Notizen eigentlich auf die Gedanken, die ich da bringen will. Aber dann, wenn ich hier stehe, dann fließt es sozusagen von meinem Herzen. Aber die Gliederung ist da. Ich weiß, was ich eben, wir haben es gerade da, diese zwei Punkte sind da. Aber wenn ihr das anschaut, sind wir schon fertig. Okay, gehen wir nach Hause. Gott als unser Vater und seine erhabene Stellung im Himmel. Okay, mehr wüssten wir nicht sagen. Nein, was meinst du damit? Und so ist es bei diesem Gebet, das der Herr uns gibt. Das ist, hier sind Bereiche. Erstens, er ist dein Vater. Denk daran. Wenn du denk daran, dass Jesus sein Gebet nicht damit angefangen hat, mit richtender Schöpfer Gott. Okay, das ist er. Das ist er. Keine Frage. Aber damit sagt nicht der Herr Jesus zu seinen Kindern, zu seinen Nachfolgern, so fängst du an. Betrachte Gott als Richter. Der ist Richter. Er sagt auch nicht, fang an und betrachte Gott als nur, dass er allmächtig ist. Das ist er. Welches Wort verwendet er? Er sagt, unser Vater. Was bedeutet das? Das sind so wie eine Gliederung. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, die Lücken einzufüllen. Was bedeutet dieses Wort, Vater? Wenn ich ihn so annähere, was tue ich da in meinem Herzen? Was für eine Wirkung hat das auf mich? Was für ein Vorrecht ist es, sagen zu dürfen, du bist mein Vater. Ist er Vater von allen Menschen? Ist der Schöpfer von allen Menschen? Wir wollen das miteinander heute betrachten und fangen eben wirklich damit an. Erkenne die väterliche Bindung, die du zu Gott in Jesus Christus hast. Das ist extrem wichtig. Nicht alle Menschen auf dieser Erde können sagen, dass Gott ihr Vater ist. Jesus sagte zu den Pharisäern in Johannes Kapitel 8, ihr seid von eurem Vater der Teufel. Wer ist mein Vater? Ist der heilige Gott im Himmel mein Vater? Oder würde Jesus mich anschauen und sagen, dein Vater heißt Satan? Du bist sein Nachkommen. Warum sagt Jesus das zu diesen Pharisäern? Weil ihr Herz und ihr Willen, weil ihr Leben nach Satans Willen ausgerichtet war. Sie waren Jünger Satans. Sie wollten Jesus umbringen. Sie haben in der Lüge gelebt. Sie haben die Wahrheit verleugnet. Sie waren egoistisch, stolz, arrogant, selbstgerecht. Das ist Satan durch und durch. Sie waren von Satan, ihrem Vater. Wir dürfen aber, wenn wir Himmelsbürger sind, sagen, Gott ist unser Vater. Das ist eine herrliche Sache. Wenn ich an meinen Vater denke, ich bin ein bisschen so nachdenklich geworden. Wie ist es, einen Vater zu haben? Und ich denke an meinen Vater, ich habe viele Erinnerungen. Ich kann mich an eine Situation, da war ich wahrscheinlich, 6, 7 Jahre alt. Und ich habe zu Weihnachten ein ganz tolles Auto, es war aus Metall. Und dieses Auto war so einer dieser extrem schnellen Autos, so nach Bild davon. Und du konntest das ganze Karosserie sozusagen von den unteren Teil, wo die Räder sind, du konntest aufheben und dann so aufstützen und dann konntest du drin reinschauen und dann war der Motor drin und der Sitz war drin und so. Und war wirklich cool. So ein tolles Auto. Habe ich leider nicht mehr. Weil da ist was kaputt gegangen und er wollte nicht mehr rollen. Was tut ein Kind, wenn sein Spielzeug kaputt geht? Weinen. Was habe ich getan, nachdem ich geweint habe? Ich bin zu meinem Papa gegangen. Papa, es ist kaputt gegangen. Und weißt du, wenn man 7 Jahre, Papa kann wirklich alles. Also er könnte wirklich Berge versetzen. Es ist erstaunlich, was ein Papa wirklich kann. Vor allem, wenn man 6 und 7 Jahre alt ist, dann merkt man das. Das Problem ist, dann wird man 13, 14, 15 und auf einmal kann Papa nichts. Und das ist auch ein Problem. Das ist unsere Einstellung ist das Problem, ja? nicht Papa. Aber es ist vielleicht mehr realistisch mit 13 bis 15, aber trotzdem, Papa macht für uns viel. Punkt ist, mein Vater hat es repariert. Ich habe das noch in meinem Gedächtnis. Es war so cool, ich konnte wieder damit spielen. Ich hatte mit meinem Vater das Vorrecht, eine sehr gute Beziehung zu haben. Aber mit meinem Vater, es war auch natürlich, wie ich euch schon früher gesagt habe, wie mein Vater selbst sagen würde, wenn er noch am Leben wäre, mein Vater war nicht perfekt. Mein Vater hatte Schwierigkeiten. Also ich kann mich auch an Dinge erinnern, wo mein Vater Sonntag in der Früh, wieder waren wir zu spät für die Gemeinde, habe ich, glaube ich, ein paar Mal erwähnt. Meine Mutter hat es einfach nie geschafft, rechtzeitig vorbereitet zu sein, um in die Gemeinde zu kommen. Und meine Mutter hatte das Problem, sie konnte auch kein Auto fahren, so sie musste mit Papa mitfahren. Und Papa, der war Pastor der Gemeinde. Und so, der wollte früher da sein. Und dann, weißt du, wartet er und dann ungeduldiger wird er, dann noch mehr ungeduldiger wird er. Und dann endlich, also viel zu spät, ist die Mama vorbereitet, ist sie bereit und fährt los. Und mein Vater, was hat Papa dann? Man hat gemerkt, der kämpfte mit seinem Fleisch. Und manchmal seine Wortwahl war nicht so ganz sanft, war nicht so ganz lieb. Und das habe ich auch natürlich bemerkt. Ist keine Ausrede. Aber das war, ich habe gemerkt, mein Papa ist nicht perfekt. Also er hat Schwierigkeiten. Meine Mama hat es einfach nicht geschafft. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es, sie hat es nicht geschafft, einfach das, was ihr Ehemann gebeten hat, bitte mach das für mich und für den Herrn. Sie hat es nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber wie hat er darauf reagiert? Nicht immer korrekt. Eigentlich hätten beide daran arbeiten sollen. Was ist der Punkt? Warum erwähne ich das? Oft ist unsere väterliche Erfahrung, hat das eine Wirkung auf, wie wir Gott betrachten. Es gibt viele Menschen, die überhaupt keinen Vater hatten. Natürlich, einen leiblichen Vater hat jeder. Jeder von uns wurde von irgendjemand gezeugt. Aber diese väterliche Bindung, diese väterliche Beziehung mit unserem leiblichen Vater oder mit einem Vaterfigur, das positiv ist, das fehlt in unserer Welt heute sehr, sehr oft. Sehr oft. Was tut man in diesem Fall, wenn Jesus sagt, du sollst so beten, unser Vater. Aber du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ein echter, guter Vater ausschaut. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit meinem Vater gemacht. Oder ich habe keine Erfahrungen mit meinem Vater gemacht. Ich weiß gar nicht, wer er ist oder ich weiß schon, wie er heißt, aber was für eine Persönlichkeit er hat oder wie er mit mir umgehen würde, wenn er mit mir Zeit verbringen würde. Keine Ahnung. Was tun wir dann in dieser Situation? Und die Antwort da ist nicht hoffnungslos dann zurückziehen und weinend aufgeben. Nein, sondern daran denken, dass unser himmlischer Vater hat uns alles gegeben, damit wir ihn kennenlernen dürfen. Und wer ist sein leiblicher Sohn? Jesus Christus. Und Jesus sagte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wow, wenn Jesus der Sohn ist vom Vater, wow, was für ein toller Vater ist das. Weißt du, das ist echt eine schöne Sache. Du kannst anhand von Jesus und anhand vom Wort Gottes deinen himmlischen Vater direkt wunderbar kennenlernen. Und es ist wirklich dein himmlischer Vater im Himmel sagt, ich will dich kennenlernen. Ich will dein himmlischer Vater sein. Ich will, dass du mit mir als dein himmlischer Vater redest. Ich bin für dich da. Ich war immer für dich da. Ich hab dich lieb. Das ist tatsächlich Gnade. So, wir wollen uns damit auseinandersetzen. Lass uns prüfen, ob unser Vaterbild von Gott korrekt ist. Weil wenn wir ein falsches Vaterbild pflegen, dann wird unser Gebetsleben auch nicht gesund sein, wird es auch nicht erbauend und erbaulich sein, es wird schlecht sein. Wir fangen damit an, dass du und ich wurden adoptiert. Wenn du ein Kind Gottes bist, du kannst sagen, Gott ist mein Vater, dann ist es nicht, weil du jetzt ein leibliches Geburt gehabt hast, so wie der Herr Jesus sagen, direkt von, du bist nicht göttlich, Du bist aber adoptiert worden durch das neue Geburt, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist die Voraussetzung für diese Adoption. Ich habe zwei Brüder. Mein älterer Bruder heißt Joe. Er ist mein Bruder. Ich kenne ihn mein ganzes Leben. Als ich geboren war, war er schon bei uns zu Hause. Aber er wurde adoptiert. Er war ein Säugling. Seine Mutter war, ich glaube, 16, 17 Jahre alt, hat eben ihn bekommen, ohne verheiratet zu sein. Sie hat es nicht abgetrieben. Das war 1969, damals in den Vereinigten Staaten nicht legal. Mein Bruder durfte leben. Und er war mein Bruder. Meine Eltern haben ein Kind davor verloren, wurden gesagt, ihr könnt keine Kinder kriegen. Dann haben sie ein Kind adoptiert. Das ist mein älterer Bruder. Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir wurden gleich behandelt. Er ist adoptiert, ich leiblicher Bruder. Die Ärzte hatten kein Recht, meine Eltern haben Kinder gekriegt. So, der Punkt ist, Ärzte sind nicht Gott, die wissen nicht immer alles. Aber ich habe einen adoptierten Bruder. Er hatte alle Rechte bis heute, 1:1 wie ich, aber adoptiert. Wir haben genau diese Aussage im Wort Gottes über uns. Da Jesus Christus unsere Schuld weggenommen hat, darum, da wir im Glauben zu ihm kommen, hat der Herr etwas Wunderbares getan. Johannes 1, Vers 11 sagt der Herr uns Folgendes. Er kam in sein Eigentum, also Jesus kam zu Israel, zu seinem Volk. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Okay, die Juden haben Jesus gekreuzigt, die große Machthaber. Nicht alle haben ihn abgelehnt, aber die Führer und Leiter und Machthaber Israels haben ihn nicht aufgenommen, sie haben ihn abgelehnt. Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott geboren sind. Das ist die neue Geburt. Das ist das Wunder, das Gott vollbringt bei jedem Mensch, der bereit ist, vor diese Wahrheit zu kapitulieren. Der Name Jesu heißt Jesus, Gott rettet. Jesus ist der Retter. Nur er ist die Lösung für meine Sünde. Ich bin verloren. Ich brauche Jesus. Ich glaube an Jesus. Gott ist Rettung. In diesem Moment, wo wir diese Kapitulation, diese Glaubensentscheidung treffen, dieses Aufgeben, unseren eigenen Weg zu gehen und anfangen, wirklich Jesus nachzufolgen, steht hier in Johannes 1, dann schenkt er Gott uns Anrechte, also Rechte, offizielle Rechte vor dem Schöpfer. Was bin ich jetzt? Ich bin ein Kind Gottes. Das ist eine rechtliche Sicherheit. Römer 8, Vers 15 bis 16 sagt es so. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Knechtschaft, das ist nicht schön. Das ist Gesetzlichkeit. Das ist diese, ich muss das machen und ich muss das machen und oh, das Leben ist so schlimm und ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich bin eigentlich ein Sklave jetzt, in negativem Sinne. Paulus sagt ständig, er ist Sklave Gottes, mit positivem Sinn. Aber das ist, weil er sich demütig auch betrachtet. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Familie. Paulus sagt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Nein, nein. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Ich möchte hier ganz kurz anhalten. Alle deutsche Übersetzungen, die ich gefunden habe, sagen entweder Sohnschaft hier oder ein kindliches Beziehung zu Gott. Das griechische Wort aber, alle englische Übersetzungen in diesem Bereich sagen ein Geist der Adoption. Und das griechische Wort, es gibt tatsächlich hier ein sehr deutliches Wort, wo zwei Worte zusammengefügt werden. Und es bedeutet adoptieren. Das ist eben das Wort Sohn und Position. Ich habe diese Position eines Sohnes bekommen. Das hatte ich vorher nicht und jetzt habe ich das. Was nennen wir das? Das ist Adoption. Das ist ja Sohnschaft, aber Sohnschaft durch Adoption. mein Bruder Joe, meine Eltern haben ihn ausgewählt. Sie haben einen Anruf gekriegt. Dieser Anruf war, es gibt dieses Baby, wollt ihr ihn vielleicht adoptieren? Mama und Papa haben gesagt, ja, sehr gerne. Mit mir, die hatten keine Wahl. Ich bin gekommen und sie mussten nehmen, was sie bekommen haben. Sie konnten nicht, nachdem ich da war, sagen, nee, doch nicht. Na, interessanterweise, als ich geboren wurde, ich weiß nicht genau warum, aber mein Kopf war ein bisschen verformt. Es hat sich dann mit der Zeit so wieder, ich hoffe, normal, eben, ja, ist wieder halbwegs normal. Aber mein Papa durfte nicht mal eine Zeit lang zu mir hin, weil die Ärzte dachten, ihr werdet jetzt ausrasten oder irgendwas. Was hätte er tun sollen? Na, ich schicke ihn zurück. Wie war das bei Amazon? Wie viele Tage habe ich bis das Rückgaberecht? Na, ich bin da, du musst mich nehmen. Überlegt euch, Gott ruft uns alle zu und sagt, ich möchte euch alle adoptieren. Alle. Kommt zu mir, alle. Komm. Ich will, dass niemand verloren geht. Ich bin der Vater, der bereit ist, euch alle zu adoptieren. Ihr seid bis jetzt meine Feinde gewesen, aber ich will, dass ihr meine Söhne seid. Ich bin für dich da. Und was tue ich? Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist unser Vater. Er gibt uns diese Adoption, dieser Geist der Adoption. Der Heilige Geist versiegelt uns und macht uns zu Kinder Gottes, zu Erben, mit Christus. Haben wir so wunderbar im Galaterbrief gesehen, im Kolosserbrief. Es steht überall in der Schrift. Dann steht da, wir haben diesen Geist der Sohnschaft oder diese Adoption zum Sohnsein empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Was für ein Vater ist er? Das ist ein Vater. Galater 4, 4 bis 7 können wir auch lesen, eben weil da steht genau das Gleiche drin. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Adoption zum Sohnschaft, noch einmal, diese Adoptieren, diese Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du auch also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ist dir das klar, was das bedeutet, was Gott mit dir tut, wenn du einfach im Glauben sagst, bitte vergib mir meine Sünden. Nimm mich als dein Kind auf. Ich glaube, ich kapituliere. Ich höre auf, arrogant zu sein und zu meinen, ich weiß besser. Vater im Himmel, rette mich. Wisst ihr, was er tut? Ihr kennt die Geschichte. Was tat der Vater vom verlorenen Sohn? Ja, wir reden nicht von dem älteren Bruder. Der war gemein. Was tut der Vater, wenn sein Sohn zurückkehrt, zu sich kam, jetzt anfängt wieder normal und vernünftig zu denken, sagt, was tue ich hier? Mein Vater, mit ihm sind alles eben verbunden. Und ich will meinen eigenen Weg gehen. Was tut der Vater da in diesem Gleichnis? Er sieht ihn von Ferne und läuft ihm entgegen und umarmt ihn und gibt ihm was zu tragen und einen Ring und er segnet ihn. Wow, also ich weiß nicht, wie das euch trifft, aber wenn ich daran denke, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was in meinem Herzen ist. Und wenn das Gott mich so begegnet, dass er so bei meiner Bekehrung mich begegnet hat und dass er mich jeden Tag so begegnet und ich darf vor ihm sagen, Vater, wow, offenen Armen. Das ist wirklich der Fall. Wie ist unser Vater? Er ist gütig und lässt gerne zu, dass wir uns ihm annähern. Er will von uns hören. Er ist nicht ein Vater, der sagt, nein, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Ich schaue jetzt gerade Fußball. Ich könnte was verpassen. Bitte geh in deinem Zimmer. Ich habe nichts gegen Fußball schauen, aber wenn es Fußball schauen wichtiger ist als mein Sohn oder meine Kinder, was vermitteln wir unsere Kinder? Oder irgendwas anders? Man kann alles Mögliche tun, dass das unser Kinder mitteilt, ich habe keine Zeit für dich. Die Tatsache ist, wenn ich Zeit für etwas haben will, dann mache ich Zeit dafür, oder? Das ist so. Das ist einfach so. Vielleicht habe ich nicht jeden Tag 5 Stunden, aber ich suche mir Zeit, damit ich mit meinen Kindern was tun kann. So, der Vater sagt, ich habe Zeit für euch alle. Da siehst du seine Größe auch. Er ist heilig. Und wir dürfen sagen, aber Vater zu ihm. Das ist noch ein Schritt weiter als einfach, er ist mein Vater, er ist mein Papa. Er will eine innige, wirklich liebevolle Beziehung zu uns alle pflegen. Wenn du kein irdisches Vater, kein menschliches Vater erlebt hast, der so war, lauf zu deinem himmlischen Vater hin und sag ihm, aber Vater, du bist mein Vater. Und erkenne, dass er dich die ganze Zeit gesehen hat und immer für dich da ist und war. Gott will eine intime, persönliche Beziehung. Ich liebe, wie der Psalmist im Psalm 103, dieser Herzenseinstellung Gottes darstellt. Ab Vers 8 im Psalm 103 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr. Übrigens, vergesst für dich, das ist jetzt der angeblich strenger, schlimmer Gott im Alten Testament. Okay? Da gibt es keinen Unterschied zwischen Gott im Alten Testament und im Neuen Testament. Gott ist und bleibt Gott. Er ist so, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Boah, das ist gnädig. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Er weiß, was wir sind. Und er zeigt uns Gnade und Barmherzigkeit. Das Problem, das wir immer wieder haben, ist, wir sagen, was, ich, Staub? Nö, na, ich bin Muskeln pur. Ich bin wirklich stark. Was, also ehrlich, was sind wir? Wir sind Staub. Alles, was wir haben, ist von Gott. Und wir sind so arrogant und meinen, wir brauchen unseren Schöpfer nicht. Oder dann doch, wir geben zu, dass wir ihn brauchen, wir kommen zu. Aber dann sagen wir, Herr, aber lass mich zu, dass ich die Entscheidungen treffe. Vater, ich will nicht deine Empfehlungen wahrnehmen. Ich will nicht deinen Willen durchsetzen. Ich will meinen Weg gehen. Gib mir meine Erbe, lass mich ziehen. Weißt du, der Herr ist barmherzig und gut und er gibt uns das, was wir brauchen. Aber er wird uns auch wirklich erziehen. Er ist nicht der himmlische Weihnachtsmann oder himmlisches Christkind oder geh hin und gib mir, was ich möchte. Nein, das wird er nicht tun. Warum? Weil das für uns nicht gut ist. Du tust das auch nicht, wenn du ein kluger Papa bist. Lass uns alle ehrlich sein, wenn unsere kleinen Kinder essen würden, was sie immer essen wollen, was würden sie ständig essen? Süßigkeiten. Oder? Das hätte ich gemacht mit 6 oder 7 oder 8. Ich hätte gesagt, ja, gib mir Schokolade, das reicht. Ja, das hätte ich gemacht. Was haben meine Eltern gesagt? Ja, ja, mach gut, heute zum Abendessen. Milka-Schokolade und auch noch dazu Schokolade von eben Hofer. Hofer ist ein bisschen billiger. Morgen, was gibt's zum Essen? Ja, Frühstück, Schoko, Mittag. Ja, dann, ja okay, dann werden wir ein bisschen gesünder sein. Dann gibt's irgendwelche Erdbeer-Bonbons. Was? Nein, unsere Eltern tun das nicht. Sagen, nein, weißt du was, du sollst lernen, auch ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst zu essen. Und was wollen die Kinder immer die Gemüse essen? Ich nicht. Einmal habe ich Karotten serviert gekriegt und ich habe seinen ganzen Spaziergang in meinem Mund behalten. Nach dem Essen. Ich wollte es nicht schlucken. Stur. Was tut ein guter Vater? Er wird auch erziehen und wird sagen, nein, das ist nicht klug. Du verstehst das noch nicht. Aber das ist so. Und ich werde dich jetzt nicht nur Süßigkeiten geben zum Essen. Lesen wir Hebräer 12. Ihr könnt eben nachschlagen, Hebräer Kapitel 12. Wie geht Gott mit uns um? Hebräer 12, wir lesen die Verse 5 bis 11. Genau, so, ab Vers 5. Und habt ihr das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht? Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das Wort Züchtigung kannst du auch aus dem Griechischen mit einem anderes deutsches Wort austauschen. Es bedeutet tatsächlich Erziehung. Züchtigung, Erziehung, heranwachsen lassen, also wirklich lehren, vorbereiten, um Sohn zu sein. So, er zieht uns, hat auch manchmal mit Bestrafung zu tun, aber manchmal nur mit Belehrung zu tun. Das ist ein allgemeines Wort. Vers 6, denn wen der Herr liebt, den hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Das ist Züchtigung. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt oder erzieht? Da fehlt dann diese väterliche Beziehung. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Kurz gesagt, wenn du in Sünde leben kannst und du wirst nicht von dem Herrn erzogen, gezüchtigt, sozusagen wirklich wieder auf den rechten Bahn gebracht, du bist glücklich in deiner Sünde, dann musst du aufpassen. Du bist höchstwahrscheinlich nicht neugeboren. Du gehörst wahrscheinlich dem Herrn gar nicht. Wer den Geist Gottes inwohnend hat, wird das auch spüren, wenn er in Sünde lebt. Das wird nicht nur einfach Gaudi sein. Okay? Das ist der Punkt hier. So, Vers 9. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, also unsere irdischen Eltern, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude. Kein Kind, der jetzt irgendeine Erziehungsmaßnahme bekommen hat, sagt, oh super, jetzt darf ich eine Woche keine Süßigkeiten haben, weil ich irgendwas gemacht habe oder irgendwas. Nein, es scheint nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wenn wir Gott betrachten, müssen wir daran denken, dass er hat uns adoptiert, er liebt uns, dass er gerne mit uns Gemeinschaft hat. Er will, dass wir uns ihn annähern, dass wir zu ihm kommen, aber er ist ein Vater, der uns auch erzieht. Er ist aktiv in unserem Leben. So, wenn wir vor ihm treten im Gebet, wollen wir herausfinden, was er will, als erstes. Es ist nicht, dass Gott so mit uns umgeht. Wer einen Vater hatte, der das so ständig gemacht hat, tut sich schwer zu verstehen. Aber es ist möglich, aus dem Wort heraus, wer ist ein geistlicher, guter Vater? Gott hat uns eher so behandelt und behandelt uns immer noch so. Er ist wie ein Vater, der uns auf seinen Arm nimmt, so wie der Herr Jesus die Kinder auf seinen Schoß genommen hat, sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Die Jünger sagen, na, lass sie in Ruhe, da keine Zeit für euch. Und Jesus sagt, oh doch, schick die Kinder her, ich habe die Kinder lieb. Das Himmelreich Gottes besteht aus solchen Menschen. Ein kindliches Glauben, Vertrauen und Liebe. Das ist Gott. Betrachtest du Gott, wenn du sagst, unser Vater so? Erkennst du seine Güte, seine Größe, seine Liebe? Er wird dich erziehen. Er wird in deinem Leben wirken. Er möchte, dass du ihn kennst. Und wenn du betest, fang damit an, daran zu denken, er ist mein himmlischer Vater. Und das ist der nächste Punkt. Da brauchen wir nicht allzu viel Zeit dafür, aber erkenne die erhabene Größe deines himmlischen Vaters. Wo ist er? Er sitzt auf seinem Thron im Himmel. Prüfe, ob dein Gottesbild von Gott korrekt ist. nicht nur dein Vaterbild, sondern dein Gottesbild. Gott ist Gott. Er ist nicht dein Kumpel. Wenn du gegen Gott handelst, wenn du sündigst, seine Heiligkeit ist glühend heiß. Seine Heiligkeit wird nicht wegen dir oder wegen mir weichen und sich irgendwie verändern lassen. Seine Heiligkeit, er liebt dich, er liebt mich, er will uns versöhnen, er will uns lieben, er liebt uns, nicht, dass er will, dass er tut das, aber er wird in deinem Leben eingreifen. Und du darfst ihn nicht behandeln als du, gib mir, was ich will, sondern du musst verstehen, er ist heiliger Gott im Himmel. Diese Bezeichnung ist nicht nebensächlich. Schauen wir ein paar Stellen. Jesaja 6 ist die Stelle, die wir auch vor einige Wochen angeschaut haben. Wir werden es nur kurz lesen. Wenn du im Himmel Eintritt bekommen würdest, dann würdest du merken, dass im Himmel bekommt Gott die Ehre, die ihm zusteht. Da steht, im Todesjahr des Königs Josia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim, also Engelswesen, standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig. Wer ist heilig? Ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das ist Gott. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Liebe Geschwister und Zuhörer, also wenn wir Gott annähern und sagen, er ist mein Vater und ich werde ihm einfach so locker und leger begegnen und so, hey Kumpel, gib mir, was ich will. Und wenn wir nicht verstehen, das ist heiliger Gott. Und wir nähern ihm an mit einer Ehrfurcht und Respekt, das Gott tatsächlich gebührt. Das ist, was uns dann hilft, wirklich dann durch dieses Gebet uns wieder neu zu orientieren. Das Problem oft, wenn wir eben mühselig und beladen sind, ist, dass unsere Orientierung völlig daneben ist. Gott ist irgendwie so ein Nebenpunkt in unser Denken. Er ist nicht unser Vater. Wir betrachten ihn nicht so als Vater, der aktiv in unserem Leben also eingebunden ist und aktiv wirkt. Und wir betrachten ihn nicht als im Himmel, als Gott, der wirklich alles im Griff hat und ihm gebührt die Ehre und es ist ein Vorrecht, ihn überhaupt kennen zu dürfen, überhaupt in seine Nähe treten zu können. Es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Mensch und Gott. Und wer ist es? Der Mensch Christus Jesus. Durch Christus haben wir Zugang zum Schöpfer. Aber das ist der Schöpfer, das ist Gott. Und wir dürfen mit ihm reden. Prediger 5, Vers 1 sagt es so, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Und dann, warum? Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Interessant, oder? Erkenne, wo, mit wem du redest. Wo ist er und wo bin ich? Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Und was tut dann Jesaja, wenn er vor Gott ist? Er sagt, wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wir labern immer wieder dahin. Wir haben viele Worte auf Erden, aber ich sag dir, wenn wir im Gegenwart Gottes kommen, dann verstummen wir. Und manchmal ist es ganz wichtig, dass wir dieses väterliche Wahrheit in unserem Herzen haben und dann eine Zeit lang stumm sind vor Gott. Und sagen einfach, Gott, du bist Gott. Ich komme zur Ruhe vor dir. Und in unserem Herzen darüber nachdenken, wer ist dieser heilige, himmlische Schöpfer Gott, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Und erst dann gehen wir die nächsten Schritte in unsere Gebete. Die korrekte Gebetshaltung versteht, dass Gott uns nicht braucht. Er schuldet uns gar nichts. Er ist der einzige und der heilige Schöpfergott des Universums. Wir treten vor seinem Thron nur, weil er durch Jesus Christus uns unsere Versöhnung ermöglicht hat. Und wir haben eine gesunde Ehrfurcht vor ihm. Unser Vater liebt uns sehr viel, aber er duldet keine Sünde. Er ist heilig und erhaben. Das ist nicht Strenge, das ist Heiligkeit. Das ist Gerechtigkeit. Das ist Wahrheit. Wir merken, vielleicht sagst du, okay, wie kann ich das praktisch anwenden? Wenn wir diese Prinzipien in unserem Gebetsleben nicht anwenden, wie schaut das aus? Naja, erstens, wenn wir im Gebet kommen, dann sind wir mit Gott verärgert. Warum hast du das zugelassen? Wieso konntest du das so machen? Und dann bringen wir unser Klagen vor unserem Vater und vor unserem himmlischen Vater Gott. Statt als erstes zuzugeben, eigentlich schuldest du mir gar nichts. Ich trete mit Ehrfurcht vor dir, Gott. Du bist nicht gemein, du bist nicht streng, du bist heilig. Das ist Realität. Ich will deine Heiligkeit nicht leugnen. Ich will es verstehen. Ich will im Licht dieser Heiligkeit leben und wohnen. Du bist nicht ungnädig. Du bist voller Gnade und Barmherzigkeit. Du verstehst, dass ich Staub bin. Ich bin nicht sauer auf dich, Gott. Wenn du sauer auf Gott bist, dann kennst du Gott nicht. Oder man könnte es anders sagen, wenn du sauer auf Gott bist, dann stellst du dich eigentlich auf der Satan, auf Satans Seite, der meint, na, du sollst deinen eigenen Gott sein. Wer ist dieser Gott, der dir vorschreibt, was du zu denken und zu tun hast? Nimm seine Stelle ein. Das ist, was das ist. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Gott ist nicht ein Gott, mit dem wir sauer sein dürfen. Er ist heilig und gut und gerecht. So, wir müssen ein richtiges Gottesbild und Vaterbild von ihm haben und sehen, boah, was er alles für uns getan hat, was wir nicht verdient haben. Das ist Gnade. Und zweitens, so wenn du jetzt, also eben, der erste Punkt ist, wenn du im Gebet sauer bist mit Gott oder auf Gott, wenn du ihn als gemein, streng oder ungnädig betrachtest, dann liegt das Problem nicht bei Gott, es liegt bei dir. Lass dein Herz sich verändern lassen. Zweitens, Gott betrachtet, wenn du Gott betrachtest wie ein Kumpel, ja, nicht wirklich ernst nimmst. Ja, heute war das und das lustig, keine Ahnung. Du hast keine Ehrfurcht. Du betrachtest ihn wie der himmlische Weihnachtsmann. Fängst gleich an mit, gib mir das, ich will das und ich will das. Hast keine Zeit genommen, um ihn anzubeten und ihm Ehre zu geben. Drittens, die eigene Ehre und Interessen hervorheben. Das gehört zu dem, was wir gerade gesagt haben. Und wenn die Ehre des Herrn dafür aufgeopfert werden muss, das ist bei dir okay. Herr, ich möchte das haben. Ich weiß, dein Wort sagt, das ist Sünde. Ich weiß, dein Wort sagt, das ist nicht in Ordnung. Aber ich brauche das wirklich. Gib mir das. Lass es einfach zu, weil du so lieb und nett bist, oder? Sei mal nett. Nein, das Wort Gottes ist nicht dazu da, damit wir sagen, Gott hat einen Fehler gemacht. Er ist nett und lieb, wenn wir das tun, was in seinem Wort steht. Das ist unsere Gebrauchsanleitung. Sünde ist wie eine zerstörerische Droge. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen und sagen, Gott, bitte lass zu, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Was tun wir da? Das ist wie ein Sohn, der zu seinem Papa sagt, ja bitte Papa, so, Heroin ist echt cool, lass du einfach zu, es wird nichts schaden. Ich möchte weiterhin Heroin einnehmen, es passt schon. Wird ein liebender Vater sagen, ja, okay, wenn es dir gefällt. Nein, kein liebender Vater wird das tun, der wird irgendwelche Schritte ergreifen und sagen, ich muss meinen Sohn retten aus diesem Suchtmittelgefahr. Der glaubt, er kann das beherrschen, aber das wird ihn voll und ganz beherrschen. Ich muss was unternehmen. Das ist, was unser Vater auch tut. Er züchtigt, er erzieht, er sagt nein. Er bringt Dinge in unserem Leben hinein, damit wir aufwachen, damit wir erkennen, das ist, was er tut. Es dreht sich nicht um, was wir wollen. Es dreht sich um, was ist gerecht und heilig vor Gott. Überlegen wir unser Gebetsleben. So eine Haltung ist 1:1, wenn wir sagen, Gott ist gemein und er ist unser Kumpel, soll uns geben, was wir wollen und es dreht sich um, was ich will und nicht um seine Ehre. Das ist dann eben genau, was Jakobus 4 und die Verse 1-4 sagt. Da sagt Jakobus, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. So als erstes versuchen wir durch Manipulation und durch unsere eigene Kraft irgendwelche Dinge zu bewirken, die wir wollen. Ja? Und dann kriegen wir es nicht. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Gott ist überhaupt nicht im Bild. Und dann, ich sollte beten. Dann fangen wir an zu beten. Und dann steht in Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht. Warum? Naja, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn du oder ich, wenn wir meinen, Gott gib mir, was ich will, weil ich das will, statt Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, gib mir, was du willst. Herr, ich glaube, das ist dein Wille, aber wenn nicht, bitte gib mir deinen Willen, zeig mir den Weg. Ich bin dir unter, du bist der Vater, du bist der, mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann sind wir Freunde dieser Welt. Und wenn wir Freunde der Welt sind, sind wir Feinde Gottes. Das ist, was er sagt. So Jesus sagt, fang dein Gebet an mit einem korrekten Vaterbild und ein korrektes Gottesbild. Unterordne dich, er ist dein Vater im Himmel. Und fang an da, dass du dein Herz die richtige Orientierung gibst. Ich möchte mit einem Zitat abschließen heute. Wir sehen hier noch einmal die Liebe Gottes, unsere Liebe für ihn. Wir sehen, dass der Herr in uns wirken will. Ein Autor hat Folgendes geschrieben. Das ist die Art zu beten, die Christus, sagt Christus. Nimm diese beiden Dinge zusammen. Vater, der im Himmel ist. Trenne diese beiden Wahrheiten niemals. Denke daran, dass du dich an den allmächtigen, ewigen, ewig gesegneten, heiligen Gott wendest. Aber denk auch daran, dass dieser Gott in Christus dein Vater geworden ist, der nicht nur alles über dich weiß, weil er allwissend ist, sondern auch in dem Sinne, dass ein Vater alles über sein Kind weiß. Er weiß, was gut für sein Kind ist. Nimm diese beiden Dinge zusammen. Gott blickt in seiner Allmacht mit heiliger Liebe auf dich und kennt jedes deiner Bedürfnisse. Er hört jeden deiner Seufzer und liebt dich mit einer ewigen Liebe. Er wünscht sich nichts sehnlicher als deinen Segen, dein Glück, deine Freude und dein Wohlergehen. Dann denk daran, dass er alles übertreffen kann, was wir bitten oder denken. Als dein Vater im Himmel ist er viel mehr darauf bedacht, dich zu segnen, als du selbst gesegnet zu werden. Seine allmächtige Macht kennt keine Grenzen. Er kann dich mit allen Segnungen des Himmels segnen. Er hat sie alle in Christus gelegt und dich in Christus auch gelegt. So kann dein Leben mit der ganzen Herrlichkeit und dem Reichtum der Gnade Gottes selbst bereichert werden. Das ist die Wahrheit. Lass uns so beten. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wie schaut dein Gebetsleben auf? Bist du erstens ein Kind Gottes? Kannst du sagen, er ist mein Vater? Kannst du das sagen, weil es im Wort steht, weil du einen biblischen Grund hast dafür? Ist er dein Vater oder ist er nicht? Ist dein Gottesbild korrekt? Denkst du daran, wer er ist? Und wie wirkt sich das auf dein Gebetsleben aus? Fängst du deine Gebete so an? Nicht? Es dreht sich nicht um irgendein gesetzliches Muster, ich muss immer diese Worte verwenden, sondern meine Herzenshaltung. Wenn ich Gott annähere im Gebet, erkenne ich, mit wem ich rede. und gebe ich ihm die Ehre dafür. Das Spannende ist, wenn du das tust, wirst du merken, dass Gebet dann eine ganz andere Stellenwert in deinem Leben und Herzen hat, weil es dir klar ist, mit dem du sprichst, und der Herr segnet das. Wenn du heute da bist oder eine Live-Übertragung bist und du sagst, was meinst du ein Kind Gottes sein? Ich verstehe nicht, was du meinst. Sind wir nicht alle Kinder Gottes? Ja, dann musst du da eigentlich anfangen. Wir sind nicht alle Kinder Gottes. Was hat Johannes gesagt? Die ihn nicht angenommen haben, sind nicht Kinder Gottes. Nur diejenigen, die ihn angenommen haben, hat er das Anrecht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Die an seinem Namen glaubten, Jesus, Gott ist Rettung, Jesus ist der Retter. Alles, was mit Christus verbunden ist. Da fängt es an. Wenn du betest und du kennst Gott gar nicht, Gott hört deine Gebete natürlich, weil insofern er ist allwissend, er hört, was das ist, aber er reagiert nicht auf deine Gebete wie ein Vater. Weil er nicht dein Vater ist. Aber er will dein Vater sein. Wenn du ihn kennst, dann genieße diese Vaterschaft. Genieße diese Beziehung mit ihm. Und lebe mit großer Freude in dieser Wahrheit. Alles dreht sich um unseren Schöpfer. Eines Tages stehen wir vor ihm und das ist und darf der Beste.